So, hallo und herzlich willkommen zu einem Interview, wo ich mich schon lange drauf gefreut habe und ich lange immer dran war, das organisiert zu bekommen. Jetzt hat es endlich geklappt. Eine gute Bekannte, fast Freundin von mir, möchte ich sagen, Marianne Kangießer ist da, zu der ich ja auch immer mal wieder zu Gast sein darf. Und freue mich sehr heute, dass du bei mir wieder mal im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Marvin, herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das sowieso so wahnsinnig toll, wenn wir zusammenarbeiten und zusammen was auf die Füße stellen. Miteinander ist einfach ein ganz ein anderer Geschmack.
Absolut. Wir stellen dich auch gar nicht lang vor, weil wir reden heute sowieso sehr viel über das, was du alles so machst. Und du warst ja schon im Podcast. Wer also genau wissen will, wie Marianne alle zu das gekommen ist, der darf gern die alte Folge einmal hören. Da haben wir es nämlich sehr intensiv auseinandergenommen. Das machen wir heute nicht, sondern wir springen auch direkt in die großartigen und großen Dinge, die du ja seit längerer Zeit schon tust. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne mal wieder ein Update hören, weil ich ja auch nicht alles verfolgen kann. Schaffe ich auch nicht. Aber immer mal wieder am Sonntagsmatinee bin ich ja dabei. Und deshalb, ich starte mal mit so einer ganz offenen Frage und wir gucken mal, wohin uns das führt. Wie läuft dein Projekt so, wenn du jetzt zurückschaust von den ersten Zügen von FutureLink bis heute? Wie läuft das so? Was sind so die wichtigen Sachen und wo stehst du heute? Das will ich alles wissen. Mal gucken, wie viele Fragen ich dafür brauche oder ob du alles erzählen kannst. Aber ich würde gerne auf das Projekt mal als erstes eingehen, weil mich das wirklich interessiert. Es gibt es ja jetzt schon was, 5, 6 Jahre, ne? Sicher oder länger.
FutureLink wurde gegründet als Privatinitiative März 2020
Oh, na
mit
gut.
Covid als Kontrapunkt, um aufzuklären.
Genau.
Weil mir damals das Herz in die Hose gerutscht ist und ich gedacht habe, mein Gott, wir müssen den Leuten sagen, um was es wirklich geht. Wir müssen ihnen Alternativen bieten. Hier sind Massenmedien am Gange, die verschleiern und nicht aufklären. Und so hat das alles angefangen. Und jetzt kannst du sagen, 4 Jahre später, gut, jetzt haben wir Juni, aber so 4 Jahre plus später ist aus der Initiative ein gemeinnütziges Unternehmen geworden. Wir können jetzt auch steuerlich absetzbare Spendenquittungen ausstellen. Wir haben den FutureLink-Videokanal auf YouTube aufgebaut und pflegen ihn kontinuierlich. Inzwischen, glaube ich, sind wir am knapp 600. Video. Also es ist jetzt eine ganze Menge passiert. Aus dem, ich habe meine ersten Volontäre und habe hier so ein paar Katzen. Ist ein Gnadenhofprogramm geworden, das Dr. Doolittle Sanctuary, inzwischen mit 5 Hunden, 11 Katzen und ein paar assoziierten Streunern. Und zwei Pflegefamilien, die ich mit unterstütze. Also in Wirklichkeit ein großes Projekt. Wir sind jetzt auch dabei, die Hunde zur Adoption freizugeben, die jetzt da sind, weil wir die ja auf Dauer nicht behalten können. Dann ein Wermutstropfen in der ganzen Geschichte ist, dass das Dr. Doolittle Sanctuary ja hier mit Mietvertrag lebt. Der Mietvertrag 12.25 endet und es sehr über uns schwebt, ob hier nochmal eine Verlängerung kommt oder ob wir transferieren müssen. Also das ist so, wird so die Hauptarbeit nächstes Jahr sein. Was ist noch so passiert? Ja, neben dem, dass wir uns ja eigentlich nur mit Bildung und so ein paar Katzen auseinandersetzen wollten, ist der ganze Bildungssektor relativ stark aufgepoppt und durch die Volontäre, die hier sind, ist jetzt auch viel Naturschutz, Landschaftspflege, Kräutergartenanliegen, jungen Menschen klar machen, wie man mit Kräutern umgeht, wie man einen Garten anpflanzt, was nachhaltiges Leben ist. Also dieses ganze Bildungsprogramm ist wesentlich größer geworden und der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich, ein Volontärhaus dazu zu bekommen, in dem 5 Volontäre bleiben können und dass wir uns damit dann auch für das Erasmus-Bildungsprogramm in der EU bewerben können. Gott, es wäre so der nächste Vergrößerungsschritt. Und Wermutstropfen Nummer 2 ist, ich bin immer noch, ja, jetzt ich kämpfe nicht wirklich, aber man könnte mich schon Einzelkämpfer nennen. Ich habe immer noch niemand gefunden, der sich mit für das Projekt interessiert, der hier mitarbeiten möchte oder der auch stationär mal in Griechenland sein will oder noch interessanter, der das vielleicht irgendwann mal übernehmen möchte.
Ja, genau, das ist ja das, wo viele mit ihren Praxen im Moment dran stehen auch. Das weiß ich sozusagen aus den Klein-Klein bei uns, ne? Wenn man eine große Praxis aufgebaut hat und dann versucht man jemanden zu finden, der das irgendwie weiterführt. Das ist gar nicht so leicht. Und dass man dann auch jemanden findet, der mit demselben Herzblut dann bei der Geschichte ist, wie das mal begonnen hat, das will man ja auch. Also man will es ja nicht einfach an irgendjemanden verscherbeln, im Zweifel, ne? Da kann ich mir gut
Ja,
vorstellen.
Marvin, ich glaube, da müssen wir uns einschwingen auf die großen Rhythmen, die immer gleichen sind. Es ist die erste Generation, die aufbaut, die zweite Generation, die erhält und die dritte, die zerstört.
Ja, genau.
Und ich suche gar niemanden, der das jetzt noch weiter pusht, sondern jemand, der das, was ich erschaffe, in Erhaltung bringt, der die entsprechende Krishna-Energie mitbringt. Und das wäre es. Der einen stabilen Erhalt für die nächsten 50 Jahre bietet. Und dann muss man eh sehen, wie es weitergeht.
Genau. Das sind dann andere, die sich darum kümmern.
Genau. Bis dahin schaue ich mir die ganze Sache von einem Stockwerk höher an.
Ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Genau, mich
Oh,
interessiert vor
ja.
allen Dingen, vielleicht kannst du ja mal so ein paar Schmankerl sagen. Ich meine, du hast ja unglaublich viele Menschen auch interviewt, kennengelernt, Wissen ausgetauscht, wahrscheinlich auch sehr viele interessante Sachen gehört, die du vielleicht sogar noch nicht wusstest und so weiter. Ist der dir sowas in Erinnerung geblieben und sagst du, ich habe wirklich ein paar Lieblingsinterviews oder das war wirklich großartig, da mal
Wow,
von zu hören oder
es
so?
waren so viele
Ich
Highlights,
weiß.
Marvin, so viele, das ist unglaublich. Aber sagen wir, das Interview mit Professor Pradeep Gupta und zu sehen, dass jemand 45 Jahre in der Homöopathie arbeitet und mir eine Fallstudie zeigt und er hat mir damals ein Kind gezeigt, das an Malaria am Sterben war. Das haben sie mit kompletten Nierenversagen gebracht. Und da noch Symptome aufnehmen, ist schwierig. Aber er konnte feststellen, das Kind will Vanilleeis essen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie fragte er mich dann, ob ich weiß, wie er auf Arsen gekommen ist. Und ich gesagt, ja, durchs Vanilleeis. Und hat er gesagt, ich hätte einen sehr intuitiven Zugang zu Homöopathie, aber den habe ich wohl auch wirklich. Ja? Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dieses liebevolle, kollegiale Gespräch oder auch das Interview mit Dr. Madan Kataria, dem Erfinder vom Lach-Yoga, der mich gechallenged hat, eine Minute mit ihm zu lachen.
Ja, das habe ich gesehen.
Das war auch, das war sehr lustig. Also ein beeindruckender Mann. Und was war noch so? Ja, auch das Interview mit Rajan Shankaran war sehr eindringlich. Also auch zu hören, wie wichtig ihm das ist, dass es einfach weitergeht und dass Leute kapieren, um was es geht.
Ja,
Wenn ich
und
in
ich merke das
andere
auch.
Bereiche reinschaue, dann gab es einige Permakulturleute, die sehr beeindruckend und sehr, sehr beeindruckend. Wirklich.
Weil ich finde es auch, ich mache ja nicht so viele Interviews wie du, aber doch einige. Und ich finde, das hinterlässt immer was in einem, irgendwo. Und deshalb habe ich gedacht, dass wenn wir da ein bisschen eintauchen, würde ich gern auch von dem Abschnitt am Ende eben so sagen, wie das in deinem Leben sich verändert hat, seit du diese vielen Menschenkontakte eben hast, weil das ist ja das, was uns oft fehlt und wir denken, ja, ich mache das dann mit ChatGPT oder ich mache eine Ausbildung und höre dann drei Professoren in meiner Laufbahn und dann weiß ich ja alles Wissenswerte über das. Aber wie das
Nee.
eben wirkt. Ich merke es am meisten über die Patienten. Also jeder Patient bringt immer etwas mit. Und das merke ich in den Interviews auch. Jeder bringt etwas mit. Und ich finde, das hat aus mir jetzt über die 5 Jahre auch einen anderen Menschen gemacht. Und da wollte ich mit dir ein bisschen philosophieren, wie du das siehst, wenn du so überlegst, wie du so als Mensch warst vor FutureLink und wie dich das verändert hat, die vielen Gespräche.
Im Vergleich. Also ich war nicht so kosmopolitisch unterwegs, ich war nicht so weltoffen, ich war nicht so herzoffen. Und ich Boah. Ich wusste viel, viel weniger. Also jeder hat einen Imprint hinterlassen. Ob es jetzt die Kollegin aus Japan ist, die diese fantastische Homöopathin, die von sich aus sagt, ein Arzt muss auch Landwirt sein und die vormittags in ihrer Landwirtschaft arbeitet und nachmittags in ihrer Praxis, damit ihre Patienten gutes Essen haben. Und die sich mit effektiven Mikroorganismen und Weiterentwicklung von effektiven Mikroorganismen auseinandersetzt und der Darmflora ihrer Patienten. Die Versuche gemacht hat und weiß über Schmetterlinge in Okinawa. Das war unwahrscheinlich. Das war tief beeindruckend oder auch mich zu unterhalten mit Peter Tumminello und diese ganze Edelsteingeschichte nochmal zu hören und zu sehen, wie sehr er auch mit der Farbtabelle umgeht und manche Fälle einfach nur damit lösen kann. Oder auch John zu hören mit den vielen Nosoden, mit denen er arbeitet und wie er spezialisiert ist auf Burnout-Symptomatiken und wie viel Epstein-Barr da in Wirklichkeit damit zu tun hat. Also das macht schon Welten auf. Und dann umgekehrt die russischen Kollegen zu hören, die sagen, naja, ihr habt es schon toll, ihr habt da 1000 Arzneien, wir sind beschränkt auf 250 oder so, mehr dürfen wir gar nicht haben. Und wir müssen damit leben und müssen auch damit auskommen. Und es geht irgendwie.
Weil die Tendenz, ne, wenn wir darauf kurz eingehen, die Tendenz mit zu vielen Mitteln ist ja auch, dass man sich dann am Schluss verzettelt. Weil man die dann nicht mehr richtig
Definitiv.
kennt oder weil man dann, wie ich mit den Studenten oft feststelle, dann sucht man ein Mittel für Zebramittel, anstatt das Pferdemittel zu nehmen. Also, ne, ja, das Offensichtliche verpasst man dann irgendwann oder die offensichtlich gut geprüften, weil irgendein Moos dann doch attraktiver scheint. Da hat mir, habe ich ein Interview gehört auf Englisch von der Camilla Scheer, die gesagt hat, aus ihrer Meinung nach, weiß nicht, wie du es siehst, reicht es auch, dass das Mittel ähnlich ist. Es muss nicht das Ähnlichste sein. Oder anders ausgedrückt, es gibt eben
Definitiv.
verschiedene Similia für den Fall und nicht nur eins. Kann ich weder verneinen noch überprüfen noch bestätigen. Ne? Aber ich habe auch immer das Gefühl, Ähnlichkeitsgesetz kann nicht bedeuten, dass es nur ein einziges Mittel gibt, was den Fall voranbringt. Das glaube ich nicht. Und doch sehe ich ja,
Also.
dass manchmal Teilwirkungen bei Fällen dann auch unbefriedigend trotzdem bleiben. Ne? Man dann sagt, ja gut, man hat 70% geschafft, aber irgendwie der Kernthema ist nicht vorangegangen und es braucht dann doch noch ein zweites, ein drittes Mittel.
Du kannst es definitiv einkreisen. Und ich würde sagen, 80% aller Fälle lassen sich mit den 200 gewöhnlichsten Mitteln lösen. Und wer die gut beherrscht, ist gut dabei. Und dann gibt es die seltenen Fälle, wo du halt wirklich auch ein super seltenes Mittel brauchst und wo es eine zentrale Warnidee gibt und entweder du kennst das Mittel oder du kennst es.
Richtig. Ja, schön. Das hat mir schon wieder Lust gemacht, noch ein paar Videos aus deinem großen Fundus da im YouTube mal zu wieder anzuschauen. Was ich
Gerade
immer
habe ich
merke,
noch
ist,
an
ja,
die
sag.
Sabine gedacht mit der Gemeinschaftsökonomie. Vielleicht
Genau.
schaust du dir das an.
Die war bei einem
Wie,
dabei, wo ich auch dabei war. Deshalb habe ich die verfolgt, die habe ich auch geguckt, ja.
ja, wie sie gesprochen hat von, dass wir die Produktionen zyklisch machen müssen. Das heißt, dass der die Waschmaschine entwirft, sie auch recyceln muss. Also diese Zyklen in der Nachhaltigkeit, das war so beeindruckend. Weil da ändert
Richtig zu
sich
Ende
wirklich
gedacht.
alles. Da ist es zu Ende gegangen. Da ändert sich alles. Das war noch, also das war ein Heil.
Ich habe auch das Gefühl, was ich jetzt auch merke, ist, wenn man so auf so große Podcasts oder große Sachen stößt, auf so große Videoplattformen, ist oft so ein bisschen erschlagend, ne? Weil man denkt, oh Gott, wie soll ich mich da durch die 600 Videos irgendwie klicken? Also viel Lebenszeit hat ja kaum jemand übrig, ne? Da vielleicht ein, zwei Videos zu schauen in der Woche, dann sind die meisten ja auch schon satt, weil sie ja sonst so überlaufen sind. Hast du so einen Tipp für die Leute, wenn sie bei dir auf der Seite sind, wo können sie gut anfangen? Was sind so ein paar gute Einsteigerthemen oder müssen sie einfach intuitiv raufgehen oder über die Suche schauen, was mich interessiert? Oder gibt es da einen Tipp für dich?
Also ich habe natürlich getaggt, so dass man in der Suche was findet. Aber ganz grundsätzlich bin ich ein instinktiver Mensch und ich sage auch, du geh Geh mal einfach schnell durch die paar hundert Video durch und dort, wo es dich hinzieht, da schaust rein. Und von dort geht es eh weiter.
Sehr gut.
Und wenn jemand jetzt sagt, nein, ich interessiere mich nur für Homöopathie, dann schau ein Homöopathie-Video an. Es gibt genug auf dem Kanal.
Ja, geht auch.
Wenn Sokrates möchte gerade hier runter und da er fast blind ist, muss ich ihm ein bisschen helfen. Das ist auch sowas, das ist einfaches Leben. Mein Chefkater hier ist fast blind. Aber er ist trotzdem Chefkater.
Wissen die anderen
Niemand kann
Katzen
ihm den
Bescheid?
Rang streitig machen. Das ist ein hochverantwortungsvolles Tier, das permanent jeden Streit schlichtet. Nicht der Stärkste und nicht der Klügste, aber mit definitiv der humorvollste.
Der mit der besten Ausstrahlung für Schlichten.
Definitiv. Und Mut, also er hat einen unglaublichen Mut.
Das ist ja auch spannend, ne? Wenn wir den Aspekt vielleicht nochmal beleuchten, wenn man sieht, mit wie vielen Menschen Kontakt du hast und wie groß dein Herz ist für Tiere, dann deckst du ja wirklich auch einen großen Bereich ab. Wenn du jetzt auch noch in die Pflanzen eingestiegen bist mit Garten und Kräutern, hast du ja wirklich einen schönen ganzheitlichen Ansatz auch für dein Leben gewählt, dass du wirklich in allen Bereichen im Kontakt stehst, ne? Mit den verschiedenen Lebewesen. Ich merke das oft, ich komme da wirklich aus der Stadt und wir kennen die Kühe nur vom Milch-Tetrapack, so wie der Witz immer geht. Und ich tue mich immer noch schwer, obwohl wir jetzt auch einen Garten bewirtschaften, nicht haben, aber bewirtschaften, ist es auch immer noch so, dass mir dieser Bezug immer noch fehlt zu Tieren, zu Pflanzen und ich mich da auch immer wieder annähere, weil ich merke, es tut mir auch sehr gut. Also, ne, das merke ich sehr. Deshalb suche ich auch immer mehr den Kontakt. Aber da so diese 20, 25 Jahre mehr Kontakt zu haben mit anderen Menschen, tanzen, Musik, Party, und Computer und Schule und alles ist immer so digital und clean, ne? Merke ich, dass ich nie den Kontakt eigentlich hatte und den jetzt ganz bewusst als Erwachsener eigentlich erst wieder herstellen muss, ne? Insofern finde ich das auch sehr interessant, dass ich mich zum Beispiel lange gesträubt habe oder lange Mühe damit hatte, Pflanzen und Tiermittel besser zu verschreiben als Mineralien. Also mir ist zum Beispiel so Sachen aufgefallen, dass ich mit den Mineralien in der Homöopathie einfach Riesenerfolge habe, die auch gut erkenne. Aber so diese Shankaran, ja, und der drückt sich aus wie ein Tier, oder? Das hat mir gar nichts gesagt. Also ich musste das rein über die Mentalleistung versuchen. Und jetzt, wo ich mich da mehr geöffnet habe, wo ich das Wandern entdeckt habe, wo ich viel mehr in der Natur bin, regelmäßig im Garten bin, da auch Pflanzen sähe, großziehe, gieße, mich drum kümmere, die eigenen Sachen aus dem Garten esse, merke ich mir, ich habe auch wieder einen ganz anderen Bezug bekommen, zum Beispiel zu Tieren, wo ich immer gedacht habe, ach, ich bin kein Tiermensch. Also, ne, ich bin auch hochallergisch gewesen gegen die Tiere dann natürlich und Pflanzen. Ne? Also ich war auch gegen all das allergisch, was ich nicht kannte. Also es ist sehr interessant, wenn man das so als Erwachsener so ein bisschen rekapituliert und merkt, je mehr ich mir mit Tieren Frieden schließe, je mehr ich mit Pflanzen Frieden schließe, je besser wird meine Allergie. Also das sind alles ganz spannende Sachen, die man auch dann so im Eigenversuch entdeckt und plötzlich merkt, dass man auch in der Homöopathie plötzlich die Pflanzen viel besser verschreibt und viel sicherer geworden ist, indem, ohne dass ich jetzt so eine große Weiterbildung gemacht habe, oder dass ich viel besser hantieren kann mit den Tiermitteln oder auch diesen Milchmitteln, die ja dann sind, na, Hundemilch und all dem Zeug, dass mir das wie intuitiv auch wenn ich das durchlese, gerade ins Gehirn geht, das ist am Anfang nicht so gewesen, wo ich das vor 10 Jahren das erste Mal gelesen habe und dachte, was ist das denn für ein Quatsch? Also ganz spannend, auch meine persönliche Entwicklung. So, ich denke, da repräsentierst du für mich auch etwas, was so ein bisschen auch verloren gegangen ist an unserer Zivilisation. Gerade in meinem Aufwachsen in Berlin, was einfach das fehlt, ne, der Kontakt dazu. Und wie wichtig das sein kann, oder eben als Homöopath, wo du gesagt hast, der muss auch Landwirtschaft machen. Mir gerade wieder eingefallen, die ganzen Sachen, die ich jetzt in den letzten Jahren durchgemacht habe als Prozess.
Das ist auch ein Preis, den man zahlt. Ich habe fast mein ganzes Leben in der Eremitage gelebt. Immer so in Alleinlage am Waldrand, mit den Pflanzen, mit den Tieren. Das ist natürlich anders als ein Leben in der Stadt. Das ist du hast das eine, aber du verzichtest auf das andere. Und was du noch angesprochen hast, dieses Verbindung eingehen, da möchte ich darauf hinweisen, dass es ein ganz riesengroßer Unterschied ist, ob man für etwas erreichbar ist oder ob man tatsächlich sich von Herz zu Herz mit etwas verbindet. Wenn man wirklich so von Herzfeld zu Herzfeld oder auch ein Energiefeld eintaucht, jede Pflanze hat ein Energiefeld. Wenn man da in eine wirkliche Verbindung geht, dann weiß ich, braucht die Pflanze Wasser oder nicht, dann kann ich der Schlange sagen, geh in den Garten und geh der Katze aus dem Weg. Und dann tut die das auch. Dann kann ich der Wespe sagen, flieg raus, du störst mich hier drin.
Ja, so Sachen haben sich auch einfach in meiner subjektiven Wahrnehmung verändert. Also ich hatte gar keine Probleme mehr mit Wespen, die haben gar keine Probleme mit mir wie früher. Früher war das wirklich so, ich saß irgendwo am Fußballplatz und plötzlich sticht mich eine Wespe von hinten. Also es war wirklich, wir waren einfach wirklich Feinde, Natur und ich. Hab das so oft gesagt. Ich gesagt, ich, Marvin und Natur, das ist einfach nichts. Alles, was kleiner ist als ein Hund, ist zu klein und kann auch von mir aus abgeschafft werden. So. Also da, ich war wirklich auf dem Kriegsfuß mit Insekten und die haben es mir auch immer wieder heimgezahlt. Also ich hatte in meiner ersten Wohnung, wo ich in der Schweiz war, hatte ich einfach regelmäßig so eine Ameisenfarm. Und dann haben wir Krieg gespielt gegeneinander. Bis ich irgendwann gedacht habe, ach komm, weißt du was, denn seid halt hier, ist mir jetzt auch wurscht, ne? Zack, sind sie gegangen. Also das hat mir, die Natur hat sich mich auch wieder zurückgeholt. Auf die Art Natur. Und es ist für mich so schön.
Ja,
Jetzt kann ich
aber
wie Katzen wieder streicheln, ohne dass ich dann gerade rot anlaufe. Also das sind so
Ach,
schöne
schön.
Errungenschaften wieder, ne? Und dass da wieder eine Verbindung eben auch da ist, die ich spüre, eben dann auch plötzlich zu diesen Arzneimitteln und natürlich dann auch zu Patienten, die tierlieb sind, ne? Die sich plötzlich dann auch viel wohler fühlen, natürlich mit mir und so weiter. Also hängt ja dann alles zusammen.
Deswegen haben wir hier im Dr. Dolittle Sanctuary auch die Möglichkeit der Volontariate, damit eben junge Menschen oder auch ältere Menschen wieder in Bezug gehen können zu Natur und Tier. Und auch sich selbst, also hier in der Eremitage kommst du natürlich vor allen Dingen mit dir selbst in Kontakt. Und es kommen viele hierher, die hochsensibel sind und einen Reset brauchen. Das ist natürlich hier einfach gut möglich, wenn sich der ganze Tagesablauf nur um Pflanzen, Tiere und sich selbst dreht.
War das denn vielleicht auch eine Sehnsucht, ne, dass bei dir es wie andersrum ist, dass du plötzlich dann ein Projekt aufgebaut hast, wo du mit so vielen Menschen plötzlich in Kontakt gekommen bist, also so wie andersrum wie bei mir?
Nicht so vielen, weil es sind hier immer nur maximal 1 bis 2 Volontäre. Aber ja, wie die ersten Volontäre gegangen sind, die waren ja während Corona hier mehr oder weniger gefangen. Die durften ja gar nicht weg wegen Reiseverbot. Dann saß ich auch hier und dachte mir so, was willst du jetzt eigentlich? Willst du alleine sein oder willst du Volontäre hier haben? Und wenn du Volontäre hier haben willst, traust du dir zu, dass du immer welche anziehst. Dann habe ich das entschieden, dass ich mir das zutraue und habe das Projekt lanciert. Und inzwischen bin ich ausgebucht ein halbes Jahr vorneweg.
Schön. Zu Recht. Genau,
Und
und
die
die vielen.
Volontäre geben sich die Tür in die Hand, ne?
Und die vielen Interviews, dass du ja auch eben dann mit so vielen Menschen Kontakt als Kontrast zu dem Eremitenleben von vorher. Ne?
Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt Lust habe, dann lade ich einfach international ein und dann habe ich ein internationales Gespräch.
Richtig, ja. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Ja, das habe ich ziemlich einfach jetzt, da hast recht.
Sehr schön. Also abschließend nochmal zum Projekt, wenn du das so überblickst, so würdest du sagen, das ist für dich ein Erfolg persönlich oder das Projekt ist ein Erfolgsprojekt oder gibt ja auch manchmal, dass man denkt, okay, das war einfach wie so ein Vehikel. Ich habe manche Projekte auch gemerkt, die sind für mich so mehr so ein Vehikel, um etwas anderes erreicht zu haben, ne? Wo ich gemerkt habe, das war wie so eine Stufe auf dem. Oder würdest du sagen, das war dann ist dein Meisterstück, was du jetzt abgeliefert hast? Gibst du schon so ein Fazit für dich?
Definitiv eine Abschlussarbeit, also in dem Fall ein Meisterstück. Zwar lange Zeit, dass ich gesagt habe, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aber ich bin kein Unternehmer. Ich wollte aber das Geld verdienen mit karitativen zu Dingen zusammenbringen oder meiner karitativen Einstellung. Und ich habe gemerkt, man muss wirklich eine NGO gründen mit all der Arbeit, die dranhängt. Aber das ist jetzt das, was ich wollte. Da fühle ich mich wohl, da bin ich angekommen.
Mega schön.
Und grundsätzlich eben auch zu merken, es shiftet weg vom Heiler hin zum Lehrer. Und jetzt lasse ich es auch shiften, ich kann loslassen. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und halt diese kosmopolitische Erweiterung, die schätze ich sehr.
Interessant, wo du das sagst. Ich habe das in einem Buch gelesen von der Julia Onken über Wechseljahre. Feuerzeichenfrau heißt das. Sie hat gesagt, bei den meisten Frauen, die ihre Wechseljahrphasen positiv durchleben und diese Herbst im Leben aktiv gestalten, also sich dem nicht einfach verwehren und versuchen, den zweiten Frühling zu feiern, sondern wirklich in diese Herbst aufzugehen. Sie hat gesagt, dort wechselt die körperliche Mutterschaft in die geistige Mutterschaft und man verspürt als Frau den Drang, in einen größeren Bezug Mutter zu sein. Ne? Also weiterhin in irgendeiner Form zu nähren, weiterzugeben, diese alte, weise Frau zu werden, ohne dass das physisch dann noch ist, wie das die Jahre davor war. Und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, wo du es gesagt hast, dieser Wechsel von aktiver Heilerin, ne, zu im Hintergrund stehen und lehren, begleiten, anleiten, vorbereiten, ne? Ermutigen und all das, was du ja schon von Anfang an, fand ich bei dir sehr stark, diese motivierende Aura, die du hast, ne? Dass man einfach Lust hat, etwas zu unternehmen. Das ist mir aufgefallen, jetzt wo du es gesagt hast, ich habe sowas noch nie gelesen über Männerwechseljahre. Mal gucken, was wir später machen, die Übervaterschaft oder was auch immer das sein soll.
Ich kann mir vorstellen, wenn ein Mann tatsächlich reift, nicht nur wie eine Tomate, sondern so richtig, dann glaube ich, werden das Lebewesen, die wirklich lieben können. Ganz anders als Frauen. Viel intensiver. Viel losgelöster und bedingungsloser.
Ja.
Das, glaube ich, ist das große Potenzial eines Mannes.
Was ich merke in die Richtung, also ohne dass ich ja jetzt in der Phase schon wäre von meinem Leben, aber ich werde jedes Jahr geduldiger. Und durch diese Geduld, ne, gibt es dann auch viel weniger Dinge, wo ich dann kämpfen muss oder umändern muss, sondern in so eine natürliche Akzeptanz reinkommen, wo ich denke, ja, ist gut. Muss ich mich jetzt auch nicht dauernd mit auseinandersetzen wie früher, vor 10 Jahren, wo ich dann alles rumreißen musste. Und Geduld hat für mich sehr viel zu tun mit Heilung. Also ich sage das oft den Patienten, Selbstliebe beinhaltet Geduld. So spielt es keine Rolle an, was ich arbeite. Ich kann an meiner Selbstliebe arbeiten, dann werde ich automatisch geduldiger. Ich kann aber auch an meiner Geduld arbeiten, dann werde ich automatisch selbstverliebter, also im positiven Sinne. Weil ich geduldiger mit mir bin, bin ich netter zu mir. Sodass Geduld für mich auch ein großer Teil von Liebe beinhaltet. Deshalb ist mir das jetzt assoziativ eingefallen zu dem, was du gesagt hast.
Kann da vielleicht anfügen, je weniger negative Ursachen jemand setzt, also je weniger Karma er aufbaut, desto mehr Zeit hat und automatisch wieder geduldiger.
Super, wir sind genau in die Stimmung gekommen, wo ich hin wollte mit dir. Dieses assoziative Philosophieren finde ich sehr schön. Kann man nicht mit jedem machen. Und da würde ich gern eben dann umschwenken, jetzt, dass wir eben nochmal wirklich in deine Herzarbeit hineingehen und trotzdem noch einen kleinen Schritt bei FutureLink bleiben. Du hast ja immer den schöne Möglichkeit, jetzt auch viel international eben gelernt zu haben. Kannst du einfach von deiner Perspektive aus so einen kleinen Einblick geben in die internationale Theomöopathie, weil wir haben in der Theomöopathie sehr geschaut auf Schweiz und Deutschland und Europa ein bisschen, ne? Aber so international kann man da was sagen, wie die Homöopathie da so aufgestellt ist, von dem, was du weißt?
Ja, es ist im Prinzip die selbe Geschichte. Definiere ich mich als klassischer Homöopath oder definiere ich mich nicht als klassischer Homöopath? Wenn ich mich als klassischer Homöopath definiere, gehe ich mehr in die Kentianer-Richtung, gehe ich mehr in eine andere Richtung. Also das bleibt gleich. Also je nachdem ist es auch dann streng oder nicht, oder ich folge wie Tulkas oder nicht. Unterschiedlich. Dann ist natürlich, früher war der Gebrauch eines Repertoriums nicht allzu gewöhnlich. Das wird immer gewöhnlicher. Und überall eigentlich das Must-Have. Und das, was an Schwierigkeit immer bleibt, ist, weil ja keine tierhomöopathischen Symptome drinstehen im Repertorium. Diese inventive und empathische Übertragungsarbeit der Tiersymptome in Menschensymptome und das Unterrichten eines Tierhalters in der Beobachtung seines Tieres, damit man überhaupt Symptome gewinnen kann. Und dann natürlich die Eigenschulung als Tierarzt oder als Tierhomöopath in Beobachtung, in Herzbezug und Empathie zum Tier und vor allen Dingen in Ursachenfindung. Also in der Tierhomöopathie ist es definitiv so, wenn du keine Ahnung hast von der Ursache, wird es schwierig. Es ist also so, wie du auch arbeitest, der Ursachenbezug ist erheblich.
Da bin ich immer wieder erstaunt. Also ich kenne, ehrlich gesagt, von den vielen Interviewpartnern, die ich hatte, kenne ich niemanden, der so stark auf die Auslöser geht, wie wir das machen. Also ich kenne sogar, ich war sogar in vielen Weiterbildungen, wo sie gesagt haben, ja, also mit dem Auslöser kann ich nicht viel anfangen. Den frage ich nicht mal, ne? Wo ich immer wieder erstaunt bin, das ist ja etwas, was mich eh immer wieder wundert, wie ich mir nicht vorstellen kann, wie die anderen arbeiten. Aber es ist schön, dass du das nochmal wiederbringst, weil ich natürlich merke, wenn ich meine Fälle anschaue, dass die Fälle auch am besten laufen, wo ich den Auslöser rausgefunden habe.
Definitiv.
Die werden halt auch einfach am nachhaltigsten besser. Die brauchen wirklich ein, zwei Mittel und dann ist das gut. Die kommen auch nicht wieder. Also.
Definitiv. Und je näher du über die Ursache an das zentralste Minimum kommst und je höher du in der Potenz gehen kannst, desto nachhaltiger und schneller ist der Effekt. Also ich kann mich erinnern an einen eigenen Bruch von einem Mittelfußknochen, wo ich die Blutung gespürt habe, bin eine Treppe blöd runtergefallen. Ich habe damals angefangen mit Arnika 10.000 und bin dann zu 100.000 hoch. Ich bin nach 3 Wochen wieder Auto gefahren und problemlos rumgelaufen. Ich hatte keinen Gips, ich habe nur getaped und bin nach 3 Tagen einigermaßen schmerzfrei gegangen. Das ist mit nichts anderem möglich.
Also gerade auch diese Hochpotenzen, meine Homöopathin, die mich auf den Weg begleitet hat am Anfang, sie arbeitet bis zu Millionen Potenzen hoch. Und das ist sehr interessant, was sie da dann auch für nachhaltige Wirkungen hat. Wann immer sie erzählt, bin ich dann beeindruckt. Ne? Und auch Dr. Hughes hat ja immer mit 10.000 angefangen, in der Regel, ne? Wenn das möglich war von der Lebenskraft her, sehr hoch eingestiegen. Und er hat immer den Auslöser versucht rauszufinden. Also ich kenne keine Fallaufnahme von ihm, wo er das nicht mindestens versucht hat zu fragen, was war gewesen in der Zeit, womit hat das angefangen und so.
Möchtest du einen Fall hören aus der
Ja, sehr gern.
Tierhomöopathie bei uns aus dem Sanctuary? Dann erzähle ich dir was mit dem Cass. Der Cass ist ein Jagdhund, ein Sigurio Italiano, ein junger Hund und ab und zu zischt er halt ab. Wir lassen ja die Hunde frei spazieren gehen. Wir haben nur den Hauptjagdhund an der Leine oder mal den Leithund, weil sie dann versammelt bleiben. Aber so ein kleiner Jagdhund, der mal geht's mit ihm durch, ja? Und dann ging er abends, muss er im Zwinger schlafen, damit er nicht nachts auch abhaut. Kam die Volontärin morgens zu mir und sagt: Du, gestern Abend habe ich in den Zwinger, da war er okay, aber heute ist das linke Auge total aufgeschwollen, ödematöse Schwellungen, Ober- und Unterlid, er kann das Auge nicht öffnen, ich weiß nicht, was los ist. Aber ich habe Wespen rumschwirren sehen im Zwinger. Ich habe gedacht, okay, jetzt sind wir uns nicht sicher, wir können eine Ursache raten, das Auge fühlt sich heiß an. Gesagt, okay, als erstes tust du jetzt mal Fenistilgel oben und unten hinschmieren und schaust, ob sich irgendwas bewegt. Ist nicht besser geworden, wir haben ihm ein bisschen Salbe in die Augen getan. Ist nicht besser geworden, also habe ich ihn am nächsten Tag zum Kollegen gebracht, der mit Lampe und alles reingeguckt hat. Und wir haben hinter dem Augapfel einen massiven Fremdkörper rausgezogen. Eine ganz scharfe Grasspitze, über 2 Zentimeter lang. Und bis dahin war dann auch ein Hornhautdefekt da, eine Abrasio von der Kornea mit einem Feld von 1 mal 1,5 Zentimetern fast. Und der Tierarzt hat gemeint, dass es mir tut ihm leid, der Hund wird blind werden. Wir können jetzt mal versuchen, ob wir mit Plasma arbeiten oder wie auch immer. Und habe ich gesagt, lass mal gut sein, das versuche ich jetzt mit Homöopathie. Ich gebe deine von dir veranschlagten Antibiotika, aber ich arbeite mit. Und ich habe dann mit so dem alten Tierarztding angefangen, Vitamin A-Salbe zu geben. Das wird heute nicht mehr gemacht, aber damit kann man so diese ganze Wunde gut abdecken. Und ich habe versucht, mich in den Cass hineinzuversetzen, was ihm passiert ist. Und der ist da rumgeschnorchelt und war im hohen Gras unterwegs. Und damit ein Fremdkörper so tief rein kann, muss ihm ein Grasstängel richtig ins Auge geschnalzt sein. Anders geht es gar nicht. Also habe ich ihm als erstes Symphytum gegeben. Der war innerhalb von ein paar Stunden fast schmerzfrei. Der hat nicht mehr versucht, mit der Pfote irgendwo hinzukratzen. Wir haben dann Symphytum 3 Tage lang gegeben in der C200. Aber es hat sich dann die Entzündung am Augenlid nicht mehr so ödematös, aber schon manifestiert. Und das Ulkus ist innerhalb von einer Woche um 50% weniger geworden, aber dann ist es gestanden. Dann habe ich ein bisschen nachgedacht und überlegt und überlegt und habe dann Calendula gegeben. Mit Calendula war es innerhalb von Stunden war das Auge in Normalfarbe, vollkommen offen. Du konntest fast zuschauen, wie das Geschwür verschwunden ist. Und 3 Wochen nach dem primären Insult haben wir den Hund beim Tierarzt wieder vorgestellt. Der hat nochmal den Test gemacht mit Fluoreszin. Es war kein Geschwür mehr da, es ist kein Gefäß eingesprost. Der Tierarzt hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, und wie hast du es jetzt gemacht und kann ich das kopieren?
Sehr gut. Immerhin hat er nicht das altbewährte gesagt, ach, es war nur eine Fehldiagnose. Das ist
Nein,
das, was ich
nein. Also
immer höre,
sie
ne?
ist fest davon ausgegangen, der Hund wird blind.
Wenn bei uns die Ärzte so eine Heilung mitbekommen, sagen sie mal, oh, dann war das wahrscheinlich am Anfang doch eine Fehldiagnose. Sonst geht
Ja,
das
das
gar
war
nicht.
wir haben ein Foto von der Erstdiagnose. Weißt, das
Sehr
war ganz
gut.
schwierig zu sagen, das ist eine Fehldiagnose.
Das war immer mein Gag am Anfang auch vom Podcast. Eine homöopathische Heilung heißt auf medizinisch Fehldiagnose.
Nee, sie war so danach echt interessiert.
Ja, schön.
Sie wollte dann halt nur wissen, habe ich das direkt ins Auge gegeben oder was ist Homöopathie überhaupt? Die hat ja keine Ahnung. Ne? Muss dir vorstellen, Vitulkas lebt ein paar hundert Kilometer von uns weg auf Alonissos.
Schlechte Marketingstrategie,
Und diese
offensichtlich.
30-jährige Tierärztin hat noch nicht einmal eine Ahnung davon, was Homöopathie ist. Ist
Ich
unglaublich.
hab auch das Gefühl, wir beschäftigen uns insgesamt in der Homöopathie auch immer noch mit den falschen Schwerpunkten, wenn wir nach außen treten. Also ich glaube, dass wir viel auch also in unseren Bubbles oder Gefühle haben, wir reden über die wichtigen und richtigen Dinge, ne? Oder reden ja auch viel über das, was man alles nicht machen darf und so. Und dann in der Wissenschaft versuchen wir immer noch zu erklären, was da in den Globuli drin ist. Aber ich glaube, da sind die wenigen Summen, die wir in der Homöopathie hin und her schieben, die sind oft am falschen Ort, ne? Weil die Aufklärung, ohne dass man dann irgendwelche Heilversprechen macht, ne? Die Aufklärung auf Laien und auch auf Ärzteniveau, die kommt einfach oft zu kurz, ne? Weil man sich dann so auch in den eigenen Bubbles so wohl fühlt, irgendwie, dass man die anderen wie ausgrenzt, weil die gar nicht mehr verstehen, wovon man so redet. Oder das als Fantasterei abtut oder so, ne?
Also ich bin da das Enfant terrible, das jedem sagt, ich bin gegen Doppelblindstudien, ich bin gegen diese Versuche, ich bin gegen diese Studien, die bringen nichts. Ich kann nicht mit Studien jemand überzeugen, der nicht überzeugt werden will. Was ich machen kann, ist diejenigen, die offen sind, an einen Tisch setzen, interdisziplinäre Gespräche und interdisziplinäre Arbeiten machen. Und ich meine, da ist der Punkt, wo man bewegen kann.
Weil da machen die nämlich auch echte Erfahrungen.
Das war mit der Volontärin so, die gesehen hat, die wusste auch nicht einmal, wie man Homöopathie schreibt, geschweige denn, was das ist. Die hat nur gesagt, wieso kriege ich dieselben 2 Kügelchen, wenn das 2 verschiedene Sachen sind? Und ich gesagt, das kommt drauf an, was da drauf ist. Und versuchte das zu erklären. Nach der Wirkung von Calendula wollte sie wissen, wer Homöopathie erfunden hat und wo man drüber was lesen kann.
Ja.
Das
Ja,
ist das, wie es funktioniert.
richtig. Und nur
Die
so.
fragt nie mehr, ob Homöopathie
Ja,
funktioniert.
das.
Die braucht keine Doppelblindstudie.
Ja, also das sieht man ja, dass das auch lächerlich ist, weil 5 von 6 Metastudien sind signifikant positiv und das wird ja einfach wegignoriert, ne? Also das, es gibt ja mehr als genug, ne? Und das, und Schwäg und Gewicht hat das null, ne?
Man kann es nicht diskutieren, dass es seit über 200 Jahren effektiv ist. Das ist das, worauf wir Bezug nehmen sollten, meiner
Ja, das
Meinung nach.
haben wir in den Interviews auch immer versucht, ne? Das auch so zu machen. Sehr gut. Ich würde gegen Ende unser schönen Gespräch gern auf dein Projekt nochmal genau zu sprechen kommen. Vielleicht auch für die, die es noch nicht so gehört haben, würde ich dort tatsächlich gerne auch eine kleine Wiederholung machen, dass du die aktuellen Projekte wirklich auch nochmal vorstellst, was genau das ist, ne? Wir werden das alles auch nochmal verlinken in den Shownotes. Alles, was ich von Marianne kriege, baller ich noch runter in die Shownotes, dann könnt ihr da auch noch gucken. Aber dass wir das auch nochmal genau vorstellen, auch mit dem Hinblick, wie genau man dich da unterstützen kann. Bald kommt noch ein Buch von dir, dass wir da gerne auch nochmal einen Überblick machen. Neben
Machen
FutureLink, wo wir
wir.
jetzt sehr viel drüber gesprochen haben, dass du dann nochmal genau sagst, was, wie, wo, wer, wann.
Genau, ich bin ja unterstützt, weil mein Steuerfahrtberater von mir einen Tätigkeitsbericht haben wollte. Den habe ich mir jetzt aufgemacht. Also erst einmal hat FutureLink als eine Arbeitsgeschichte Tierschutz und Tierrechte. Was Tierschutz betrifft, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich selbst habe mir den Gnadenhofweg rausgesucht und experimentiere hier mit einem Gnadenhof. Was bedeutet, dass ich nicht Tiere aufnehme, wo man mir unten sagt, da am Strand haben sie einen Hund gefunden oder da oder jenes, sondern ich nehme nur Tiere auf, die auf ihren eigenen 4 Pfoten bei mir vor der Haustür stehen und mich um Hilfe bitten. Damit spare ich mir Rudel- und Rangkämpfe, weil die sind von den Hunden oder Katzen schon akzeptiert, sonst kämen die gar nicht bis zu meiner Tür. Und dann, wer einen ordentlichen Aufnahmeantrag stellt, wird auch aufgenommen. Und auf der Ebene haben wir halt jetzt 5 Hunde und 11 Katzen und 2 Streuner, die hier so assoziiert sind. Die Hauptarbeit hier im Sanctuary beschäftigt sich mit Füttern, Tiere ausbilden, Tiere behandeln, zum Tierarzt bringen, Kastration, Impfen, Chippen, bla bla bla, alles was dazugehört, um eben einen adoptionsfähigen Zustand zu erreichen und dann einiges an Social Media Arbeit, um die Tiere überhaupt sichtbar zu machen. Da sind wir zum Beispiel hauptsächlich auf TikTok vertreten. Da kann man jeden Tag ein Tier sehen. Auch schon Hunderte. Und da sind wir natürlich immer noch sehr an Followern interessiert. Dann natürlich kann man hier Freiwilligenarbeit machen. Wer sich da interessiert, soll sich einfach bei mir melden. Dann gehört zu FutureLink der YouTube-Kanal, den wir angesprochen haben. Da hatten wir zum 31.12.23 27.500 Aufrufe, 5.400 Wiedergabestunden und 1.450 Abonnenten. Um da mal einfach die Zahlen zu nennen. Das ist jetzt für jemand, der nicht einfach nur pusht, sondern so wie ich, so langsam wie ein Muli vor sich hin arbeitet, gar nicht so schlecht.
Absolut.
Grundsätzlich machen wir jeden Sonntag um 10 Uhr einen Livestream, ganz selten mal ein Video aus der Konserve. Und glaube, pro Jahr lade ich über 50 Speaker ein, 50 verschiedene. Und die Live-Talks sind halt in Englisch und Deutsch und unterschiedliche Themen. Dieses Jahr habe ich viel Wert gelegt auf Angst. Es wird durch die ganzen Angstthemen nochmal durchgehen, auch in englischer Sprache, und viel auf Philosophie und Bewusstsein. Da gibt es immer am ersten Sonntag im Monat einen sehr lustigen Live-Talk, meistens mit Pius Canieri aus der Schweiz. Dann haben wir den Bereich Jugend- und Altenhilfe. Den haben wir momentan nur tangiert durch Interviews mit den Initiatoren von Pflegebauernhöfen. Was ich unwahrscheinlich toll finde und wo ich zu 100% dahinter stehe und mich jetzt auch mit der Stark-Stiftung zusammentun möchte, weil ich finde, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft für alte Menschen, die nicht in ihrer Familie bleiben können. Das sollte ein Bauernhof sein, wie wir schon sagten, Kontakt zu Tier und Natur und Pflanze. Und das hält sehr, sehr lange aufrecht. Und selber mitarbeiten bis zum letzten Tag, das, was man halt kann, finde ich ganz, ganz wichtig. Dann Natur- und Landschaftsschutz machen wir hier in ganz kleinem Rahmen. Wir gehen halt bei den Müllsammeltagen mit oder grundsätzlich gehen meine Volontäre mit einer Mülltüte spazieren, wenn die Albaner, Rumänen oder sonstigen Landwirtschaftsarbeiter wieder irgendwas weggeschmissen haben oder auch die Griechen und es liegt in der Natur rum und bedeutet Waldbrandgefahr. Das sammeln meine Volontäre immer. Das ist so eine ganz Mini-Arbeit, aber es ist auch Arbeit, ne? Und ansonsten haben wir hier viel Kräuteranbau, Basilikum, Pfefferminz, Rosmarin, Oregano, Thymian, wilder Thymian. Und ich zeige denen, wie man das, wie und wann man das erntet, wie man das trocknet und wie man daraus dann die Kräuter oder gewinnt und wie man Tees mischt. Und diese Tee- oder Kräutermischungen kriegen dann unsere Spender, unsere regelmäßigen Spender so am Jahresende immer mal ein Tütchen. Das ist dann unser Marketing mit dabei. Und ansonsten, mein Gott, Tätigkeit der Geschäftsführung könnte ich dir erzählen. Da kommt jetzt so eine Litanei, was ich als Einzelkämpfer alles mache, aber das ist gar nicht so wahnsinnig interessant. Wichtig ist vielleicht noch, dass man uns findet auf LinkedIn, Facebook, Instagram und TikTok, dass dieses Jahr in Deutsch und Englisch das Haupttierschutzbuch veröffentlicht wird, Hunde ohne Heimat oder auf Englisch Stray Souls, wo es ein ganzes Kapitel darin gibt, wie man als tierinteressierter Mensch im Tierschutzbereich selbstständig was machen kann. Egal ob von zu Hause oder vor Ort, ob mit Geld oder ohne Geld, egal welche Altersgruppe. Ich habe für jeden was aufgelistet, was er tun kann. Dann kommt dieses Jahr noch ein zweites Buch raus, Kräuterzauber und Pfotenwickel oder auf Englisch Paws and Plants. Da gehen wir nochmal ein auf Fälle, wie wir sie hier im Sanctuary haben und was man so bei leichten Verletzungen selber tun kann, ab wann man zum Tierarzt muss und wo man Homöopathie, Spagyrik oder Pflanzenheilkunde einsetzt. Dann haben wir, mein Gott, wir haben so viele Themen gemacht letztes Jahr. Es ist von Kieferchirurgie bei Tieren über Hundeschule für Hochsensible, über Völkerverständigung, Schilddrüsenerkrankungen, Angstmanagement, palliative Medizin, Homöopathie. Es war so viel, ich kann es gar nicht aufzählen. Und ja, wenn du jetzt sagst, was ist mein Anliegen? Anliegen wäre natürlich für diejenigen, die sich für meine Arbeit interessieren, es entweder für den FutureLink-Kanal oder auch für das Dr. Dolittle Sanctuary regelmäßige Spender zu finden. 5 €, 10 € im Monat, das ist irgendwann etwas, was eine Grundlage ist. Wenn jemand sagt, ich mache das mal jetzt für 1 oder 2 Jahre, dann habe ich was Verlässliches an Einkommen. Weil man muss sich das ja so vorstellen, das, was hier an Tierfutter gebraucht wird, ist mehr als 1.000 € im Monat und Tierarztkosten wieder mehr als 1.000 € im Monat. Und das liegt jenseits von dem, was man so als Einzelmensch reinbringen kann an eigenen Einnahmen. Natürlich freut es mich, wenn jemand die Bücher kauft. Da werde ich dir Bescheid geben, wenn es draußen ist. Die Einnahmen gehen natürlich abzüglich der Druckkosten dann direkt ins Sanctuary rein zu den Tieren. So ist es ja auch gedacht. Was noch? Ja, was noch ganz schön ist. Wir hier im Sanctuary mit den Volontären messen unseren Erfolg daran, wie bei den Volontären inneres Glück, Gesundheitsbewusstsein und Selbstverantwortung steigt. Und in allen diesen Parametern haben wir seit 2022, seit ich das aufzeichne, über 80%. Die
Sehr
Leute
schön.
sagen, ich bin glücklicher, ich bin gesundheitsbewusster, nehme Verantwortung ernster oder es fällt mir jetzt leichter oder ich habe gelernt, was Routine bedeutet und kann das jetzt anerkennen. Das ist nochmal eine schöne Geschichte. Ja, und mein, was ich jetzt weiter vorhab, entweder müssen wir das ganze Sanctuary umziehen, da natürlich nochmal Förderer zu finden oder auch eine große Stiftung, die mit einsteigt, wäre eine tolle Geschichte. Natürlich brauchen wir weitere Volontäre und Abonnenten für den YouTube-Kanal, Abonnenten für TikTok. Je mehr wir im Social-Media-Bereich vordringen, desto mehr werden wir natürlich auch irgendwann Influencer.
Ja.
Und es ist halt so, unter 50.000, 100 bis 100.000 Abonnenten nimmt dich keiner wirklich wahr. Und bis du als Homöopath dahin kommst, das dauert. Es sei denn, es kommen mal ein paar Leute her und sagen, ja, ich sehe es ein, ich abonniere den Kanal.
Genau.
Wird dir nicht anders gehen, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe natürlich auch ganz ein anderes Ziel mit dem Podcast. Insofern habe ich sozusagen den Weg, dass ich jetzt da muss der Homöopathie-Influencer sein. Das ist ein, glaube ich, ein Problem, an dem das die auch die Zuhörerschaft sehr individuell ist. Ne? Und ich bin nicht der, der versucht, allen zu gefallen. Das machst du natürlich auch nicht. Aber du hast ein anderes Konzept, ne, wofür alle was dabei ist, ne, wodurch ich finde, da können alle das abonnieren. Das habe ich relativ schnell gemerkt, das ist gar nicht mein Ding. Ne. Ich bin eigentlich wirklich froh mit denen, die mich gern hören. Und der Rest findet glücklicherweise andere Quellen. Ne. Aber der Effekt ist natürlich der, dass wir dann eben 10 Podcasts oder 20 Engagements haben mit jeweils 1000 Abonnenten, was im Endeffekt nichts bringt. Also für die große Aufmerksamkeit ist das viel, viel zu wenig, ne, auf allen Kanälen. Insofern ist das wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Wie wir die Aufmerksamkeit auf die Homöopathie bringen, wird nicht sein in Konkurrenz mit Coca-Cola und Fußball und lustigen kleinen Videos auf TikTok, wo die Leute tanzen. Da würden wir nie mithalten können, weil wir kein Unterhaltungsformat sind, im größten Teil. Aber ich glaube,
Ja,
die
aber
Leute, die uns dann hören, ne, die sind da alle Multiplikatoren. So, ich denke, was die Leute noch mehr machen können zum Unterstützen, ist tatsächlich das Teilen und Verbreiten. Ne? Das reine Abonnieren bringt wahrscheinlich viel weniger, als wenn jemand drunter was schreibt, wenn jemand was teilt, wenn jemand weitererzählt und jemand anders das weitergibt. Ne? Ich habe zum Beispiel gesehen, in meinen Spotify Analysedaten zum Beispiel, dass ich eine extrem große Community habe von Leuten, die teilen. Und das bringt mir wirklich was, ne? Während das reine Abonnieren fast nichts bringt, ne? Für uns als Sichtbarkeit.
also was da auf jeden Fall nochmal ist, wenn wir hier einen großartigen Aufruf tätigen wollen, jeder, der dich oder mich abonniert hat, wenn der sich einfach Mühe geben würde und 10 weitere Abonnenten finden, würden wir schon ganz anders dastehen. Ganz, ganz anders. Wenn da jeder nur 5 oder 10 weitere Leute inspirieren könnte und sagen könnte, hey komm, abonnier das auch, dann wäre der Einfluss schon ein ganz anderer.
Und
Und
ich merke
natürlich
einfach,
die Interaktion ist wichtig.
genau. Was ich merke, ist, dass ich einen anderen Weg eingeschlagen habe, zufällig. Das kommt ja dann oft zu einem. Wenn man sich zeigt, dann kommt ja auch das, was es ist. Und ich werde jetzt einfach regelmäßig eingeladen und bin in den Bereich Apotheker- und Drogistenschulung eingetreten,
Aha.
wo ich natürlich ein ganz großes Feld habe und riesige Multiplikatoren, die jetzt nicht meinen Podcast hören, die haben dafür keine Zeit. Mich auf Offline-Veranstaltungen einladen, wo ich dann teilweise bis zu 200 Leute habe als Publikum, was ich ja also bei weitem nicht habe, wenn ich nur Homöopathie mache für Therapeuten oder Studenten. Da gibt es ja wahrscheinlich gar nicht 200 in der ganzen Schweiz. Ne? So, und in Deutschland ist es auch wenig. Ne? Die Schulen sind nicht so mega überlaufen, dass man jetzt da ein Publikum hat von 200 Leuten. Aber Drogisten, die Weiterbildung suchen in puncto Homöopathie, da gibt es einen ha Haufen, ne? Das ist wirklich deutlich mehr als Homöopathiestudenten sind. Und das
Ah.
ist ein Feld, wo ich auch meine Qualitäten als lustiger Vortragsredner, der auch immer wieder Witze einbaut und die Mittel vorspielen kann und diese, sag ich mal, schauspielerische Art und Weise, die Mittel rüberzubringen, die da sehr gut ankommt, weil die Drogisten ja nicht 2 Stunden Zeit haben, ein Mittel rauszusuchen und dann ein ellenlanges Gespräch machen, sondern die haben genau das. Ne? Die haben nicht 250 Mittel wie die Russen, sondern die haben 70 in der Apotheke und die müssen einfach sitzen. Ne? Dann müssen, können die nicht lange ein Repertorium aufmachen. Und da habe ich gemerkt, diese, sag ich mal, leichte, lockere Art, wie ich Homöopathie vermittle, die kommt da sehr gut an. Und so bin ich auch eben automatisch in einen Bereich gekommen, wo ich ganz ein anderes Feld auftue, was ich mir vor 5 Jahren, wo ich den Podcast gestartet habe, gar nicht vorstellen konnte, dass das mein Ding ist.
Da
Und
empfehle ich dir aber, dass du dir jemanden mitnimmst, der von solchen Vorträgen kleine Videos schneidet und die auf TikTok postet. Da kriegst du deinen Kanal zusammen.
ja, das finde ich, ist eine wirklich gute Idee, nehme ich gerade auf.
Also, weil da kommst du dann weiter. Und das sind die lustigen Sachen, die auf TikTok laufen. Und wenn du da eh offline unterwegs bist, von jedem Ding 10, 20 kleine Videos, 1,5 Minuten schneiden, drauf tun.
Ja, und ist ja mit den
Geht das
Smartphones gar
weiter?
nicht mehr so eine Hexerei.
Das geht ganz schnell
Ja,
heutzutage.
genau. Ja, gute Idee. Nehme ich gerade auf. Vielleicht habe ich da doch noch mehr Reichweite, wo ich gar nicht gedacht habe. So wachsen wir miteinander. Finde ich super. Nehme ich gerade auf. Gute
Das
Idee.
ist, jeder muss sein Avatar finden. Also ich habe mitgekriegt, mein Hauptavatar ist der jugendliche Gewalt nicht aushalten könnende Mensch. So der jugendliche 18- bis 24-jährige Mensch, der nicht weiß, wie er hier eintreten soll in die Gesellschaft, der als Veganer kommt, der als Tierschützer kommt, der Aktivist ist. Das sind 50% meines Klientels. Die haben jetzt leider nicht viel Geld, aber dafür können die Einfluss setzen. Wenn sie wollten, könnten promoten. Das war mir nicht klar, so wie du offensichtlich einen Avatar hast bei den Apothekern. Und es wichtig wäre, den einfach zu nutzen und auch auf den einzugehen.
Super.
Interessant.
Sehr gut. Ich habe alle meine Fragen gestellt und habe mich sehr genossen, mit dir wieder zu sprechen. Ich werde ja auch im zweiten Halbjahr dann wieder mal mehr auch bei dir wieder zu Gast sein. Da freue ich mich sehr drauf. Und sag deswegen bis bald, Marianne. Alles Gute, viel Erfolg. Und danke für deine Arbeit, auch an der Stelle nochmal wieder, weil ich das wirklich, wir haben ja fast gleichzeitig gestartet und so bin ich immer wieder auch sehr eng mit dem Kanal in Verbindung. Wir haben ja auch einiges bei uns nochmal separat ausgestrahlt, was sehr gut läuft und ich hoffe, dass das auch wieder dann Leute zurück zu dir gebracht hat, dass das funktioniert, weil die sind gut gehört worden, unsere interdisziplinären Gespräche auch auf meinem
Das sind
Podcast.
gut.
Genau. So, da freue ich mich auch dann wieder teilzunehmen. Ich glaube, jetzt war ja Osteoporose, hat das stattgefunden?
Genau,
Ja, genau.
Osteoporose hat
Genau.
stattgefunden, war sehr interessant, war wirklich sehr interessant. Und jetzt das nächste ist Rheuma und Fibromyalgie.
Ich weiß gar nicht, wann ich dabei bin, aber bei 2 bin ich, glaube ich, dabei dieses Jahr.
Moment, 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 Marvin, das haben wir gleich. Da können wir jetzt gleich Leute vorwarnen. Der Marvin ist in jedem Fall dabei am 8.12.24 bei sozialen Störungen.
Genau. Ja, da
Und
habe
der
ich auch
Marvin
den
ist
Fall schon
dabei am
vorbei.
13.10. bei Fällen mit posttraumatischem
Ja, genau.
Angstsyndrom.
Richtig, weil da hatte ich schon eine Vorbereitung. Genau.
Und eigentlich, Marvin, bist du auch dabei am 11.8. bei Arthritis.
Genau, das gucken wir nochmal, ob das so stimmt. Das kann gut sein. Oder ob das noch unter Vorbehalt war, weil ich noch nicht wusste, wann wir Sommerferien machen. Aber 8. August klingt gut.
Also das wäre so die Sachen, die ich. Siehst du, das ist der Vorteil, wenn man diese ganzen Planungen immer da hat.
Ja, Wahnsinn. Schön, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald, Marianne. Alles Gute und auch unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt die etwas entspannendere, ruhige Folge. Fand das sehr schön, mit verschiedenen Aspekten genauso genossen wie ich. Und wünsche auch den Zuhörern alles Gute, einen ganzen schönen Sommer und bis bald. Tschüss.
Bis bald.